Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Herzlich willkommen zu Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Unser Podcast für alle, die verstehen wollen, wie die Zukunft heute schon gestaltet wird, wie Lösungen gefunden werden, die uns allen das Leben leichter oder schöner oder gesünder oder länger machen können. Menschen, die diese Lösungen suchen und finden, haben wir hier regelmäßig zu Gast. Viele dieser Gäste haben ein klar abgegrenztes Fachgebiet. Man kann es ganz klar einer Disziplin zuordnen, man kann es in eine Schublade packen. Bei meiner heutigen Gesprächspartnerin ist das ein bisschen anders. Sie hat zwar eine ganz klare Fachrichtung, in der sie zu Hause ist, das ist die Mathematik, aber sie baut mit der Mathematik Brücken zu ganz anderen Feldern. Sie kann uns mit Mathematik gesünder machen zum Beispiel oder auch technische Lösungen verbessern und noch einiges mehr. Heute sprechen wir über genau diese Aspekte und noch über viele, viele weitere Dinge. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Gudrun Schapacher-Tilp.
Herzlichen Dank.
Wir starten in dieses Gespräch mit etwas, das Ihnen liegt, und zwar mit kurzen, präzisen Antworten. Hier ist unsere Schnellvorstellung.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin
Mathematikerin.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Ich war 10 Jahre in der Privatwirtschaft, dann 10 Jahre auf der Uni und bin seit einem Jahr auf der Fachhochschule.
Mein Fachgebiet ist
mathematische Methoden für komplexe Anwendungen.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Dass sie die Methoden universal einsetzbar sind.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe Ihren Lebenslauf gelesen. Doppeldoktor in Mathematik und medizinischer Wissenschaft, Unmengen wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Stipendien und. Jede Zeile schreit mir Genie entgegen. Einverstanden, wenn ich Ihnen den Titel umhänge?
Nein.
Dann leben wir ohne den Titel. Fangen wir mal bei der Basis an. Wie sind Sie zur Mathematik gekommen oder wie ist die Mathematik zu Ihnen gekommen?
Die Mathematik hat mich immer sehr fasziniert. Da habe ich mich einfach immer zu Hause gefühlt und ich habe mit 17 einmal ein Analysis-Buch geschenkt bekommen, habe das durchgelesen und gedacht, ja, das ist es.
Das wird es werden. Wie andere Harry Potter lesen in dem Alter oder Sie haben sie gesagt, na, Analysis.
Genau.
Was macht den Reiz dran aus?
In der Mathematik? Mhm. Es ist eine perfekte Welt. Also es ist alles wohl definiert. Wenn wir was nicht wissen, sagen wir wissen es nicht. Es ist nicht bewiesen, es wird nicht verwendet oder es wird dann bewiesen. Oder es gibt Gegenbeispiele. Es ist ganz klar abgegrenzt. Es gibt da eigentlich so gut wie keine Graubereiche.
Welche Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie auf dem Gebiet besonders gut sind oder besonders viel Freude daran haben?
Ich weiß es nicht. Man muss gut sein, sich Dinge vorzustellen, glaube ich, dass man sehr abstrakt denken kann für die Mathematik, das ist wichtig.
Inwiefern sich was vorzustellen?
Hausnummer, wenn wir über Zufallsvariablen reden, dass man sich vorstellen kann, wie die ausschauen, dass das für einen Gebilde sind, die angreifbar sind, dann tut man sich sehr viel leichter.
Das heißt, wenn Sie so eine Gleichung vor sich haben, da passiert was. Das ist nicht nur 2x plus 3y, sondern da gibt es irgendein Bild dazu, das im Kopf entsteht.
Genau.
Ich glaube, das ist das, was meine Mathelehrerin immer wollte von uns, aber bei nicht so viel geschafft hat. Aber gut. Wir wollen über Wissenschaft und Forschung sprechen, aber so, dass man es auch versteht. Deshalb sind Fachvokabel bei uns nicht so gern gesehen in diesem Podcast. Das eine oder andere braucht man aber einfach, um über gewisse Themen zu sprechen. Deswegen hier vorab gleich die Erklärung dieser Begriffe.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
Analysis.
Analysis ist ein Teilbereich der Mathematik, in dem es um Grenzwerte geht. Grob gesprochen. In der Schule kennt man differenzieren, integrieren. Das gehört dazu.
Pathologisch.
Pathologische Prozesse sind Prozesse, die nicht gesund sind.
USP.
Unique Selling Point.
PubMed.
PubMed ist eine Suchmaschine, hauptsächlich aus dem medizinischen Bereich, wo man Autoren eingeben kann oder Titel eingeben kann und man kriegt dann sämtliche Publikationen zu dem Autor, zu dem Titel, zu dem Thema.
Ich war in der Vorbereitung unseres Gesprächs ein bisschen überrascht. Ich habe Sie zu Beginn einmal gegoogelt, wie man das heute so macht, und die Ergebnisse haben wenig mit dem zu tun gehabt, was ich vermutet hätte. Ich habe eine Mathematikerin gegoogelt und habe primär medizinische Artikel und Websites gefunden. Wie sind Sie dorthin gekommen, dass Sie jetzt mit Hilfe der Mathematik vor allem auch medizinische Fragestellungen beantworten?
Das war eigentlich ein reiner Zufall. Mein Mann hat so ein Schrödinger-Stipendium bekommen, um in Kanada zu forschen. Und ich habe mich bei meiner damaligen Firma karenzieren lassen und bin mitgegangen und habe dann eine Postdoc-Stelle in Calgary bekommen bei einem der führenden Muskelphysiologen weltweit, der Walter Herzog, der ist da die absolute Koryphäe. Und der war sehr interessiert daran, mit Hilfe mathematischer Modelle seine Forschung zu untermauern oder seine Ergebnisse zu stärken. Also dadurch bin ich reingekommen in diese medizinische Richtung. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich tatsächlich, wie ich wieder in Graz war, auf die Uni gegangen bin und dort weiter geforscht habe.
War ich dann gleich klar, ja, meine Skills kann man da gut brauchen in diesem medizinischen Feld. Das ist wichtig, dass man komplexe Methoden anhand meiner oder komplexe Probleme anhand meiner mathematischen Methoden lösen kann.
Ja, also davor war es mir nicht klar, aber ziemlich schnell im Gespräch mit Walter hat sich dann herausgestellt, dass die Biologie zum Beispiel einfach an die Grenzen stoßt in der Erklärung. Sie können nichts quantifizieren ohne ein mathematisches Modell. So gesehen war das dann relativ schnell klar.
Womit haben Sie sich da beschäftigt?
Hauptsächlich mit Muskelmodellen. Also man weiß, dass es da zwei Proteine gibt, die interagieren, dass der Muskel kontrahiert, also sich zusammenzieht und Kraft entwickelt. Und man kann mit einem mathematischen Modell zeigen, dass es nicht ausreicht, das aktuelle Modell. Da gibt es Versuche, die kann man nicht erklären. Und dann haben wir neue Modelle aufgestellt, wie man vermuten, wie es funktionieren könnte. Mhm. Vielleicht wissen wir es dann in 20, 30 Jahren, wo unser Modell stimmt.
Was mir noch nicht ganz eingeht. Auf der einen Seite ist die Mathematik mit ihren Zahlen, mit ihren Gleichungen. Auf der anderen Seite ist die Medizin mit biologischen Prozessen. Das sind ja für mich Laien zwei komplett unterschiedliche Planeten, zwei ganz andere Sprachen, oder?
Ja.
Warum kann man dann trotzdem mit Hilfe des einen fürs andere forschen?
Ja, man kann alles, was man weiß, physiologische Prozesse in mathematischen Modellen abbilden. Man ist natürlich beschränkt, wenn beschränktes Wissen, dann sind auch die Modelle relativ beschränkt, aber ich kann Dinge, die passieren im Körper, in die mathematische Sprache übersetzen. Und in der mathematischen Sprache habe ich dann wieder diese ganz klaren Strukturen und Vorgehensweise und die Analysis und kann die dort ohne jeglichen Bias oder ohne irgendwelchen Vorurteile bearbeiten und dann wieder zurück übersetzen. Also mathematische Modellierung als selber ist eigentlich so Übersetzungswissenschaft.
Wie funktioniert das grob? Wenn Sie sagen, okay, ich möchte schauen, wie sich der Bizeps anspannt, was passiert dann?
Wenn wir beim Bizeps bleiben, dann haben wir zum Beispiel mehr Muskeln, als wir brauchen würden, um den Arm zu beugen. Also wesentlich mehr. Wir bräuchten einen Muskel, wir haben mehrere. Die Frage ist, wie entscheidet der Körper, welchen Muskel er jetzt anspannt? Mhm. Weiß man nicht. Aber man kann sich unterschiedliche Szenarien überlegen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, der Körper versucht, die Energie zu minimieren. Und wenn er das tut, kriege ich dann das Muster, das wir tatsächlich sehen, auch raus, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass der Körper die Energie minimieren möchte bei dem Vorgang. Oder er könnte zum Beispiel schauen, dass er möglichst lang durchhaltet, je nachdem, was die Aufgabe ist.
Das ist ja dann eine Frage, mit der sich primär mal Mediziner oder irgendjemand aus diesem Fachbereich beschäftigt.
Was ja, der kann sagen, ich glaube, die Energie wird minimiert, aber solange er es nicht in einem Modell hat und durchrechnet und sagen kann, okay, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann sehen wir tatsächlich das Muster, das wir sehen. Ist das eine nette Theorie, aber kann stimmen oder auch nicht. Aber wenn wir das mit einem Modell untermauern können und sagen, ja, wir sehen jetzt nichts, was dagegen spricht, dann ist das schon ein guter Hinweis, dass das so sein könnte.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal von diesen Modellen gesprochen. Mathematische Modellierung, wenn wir mal ganz bei der Basis anfangen, was ist das?
Wir übersetzen, was Dinge tun, in Gleichungen. Je nachdem, wie komplex die Vorgänge sind, sind es komplexe Gleichungen oder es sind ganz einfache Gleichungen und mit denen können wir dann arbeiten. Mhm. Wir übersetzen, was Dinge tun, nicht was Dinge sind. Also okay. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, eine T-Zelle, die eine Krebszelle attackiert oder ein Schneeluchs, der einen Schneehasen fängt, dann ist das mathematisch dasselbe. Also wir haben ein Räuber-Beute-System, die mathematischen Gleichungen sind völlig ident, weil die Dinge dasselbe tun.
Ah, okay. Ja, klar. Eines will fressen, das andere will nicht aufgefressen werden.
Genau.
Ah, okay. Das klingt mir aber danach, dass in den meisten medizinischen Fällen das mit so einer klassischen einen Gleichung, die ich mit Stift und Papier löse, nicht getan ist.
Nein.
Wie arbeiten Sie dann?
Es kommt darauf an, also ich habe zum Beispiel ein ganz komplexes Modell über den Knochenstoffwechselhaushalt bei Nierenpatienten, weil da viel schief gehen kann. Da sind es dann im Endeffekt ungefähr 70, wir nennen das Differentialgleichungen, also wo die Veränderung des Systems abgebildet wird. Das kann man nur mehr numerisch lösen mit Computerprogrammen.
Das heißt, wie schaut Ihr Arbeitstag aus, wenn Sie an solchen Modellen arbeiten?
Ich setze mich hin, überlege am Papier, wie ich das übersetzen kann, welche Mittel ich brauche. Wenn ich kein Mittel finde, das mir das löst, überlege ich, welche mathematische Methode man dafür entwickeln könnte. Das ist das eine sehr spannende. Und wenn ich es habe und weiß, wie ich es löse, dann setze ich es am Computer um.
Gibt es denn wirklich diesen Aha-Moment, ja, ich hab's, ich weiß es? Und wie oft stimmt der Aha-Moment? Weil man hat ja oft den und dann kommt man drauf, wenn man es dann irgendwo eingegeben hat, na, das wird es doch nicht gewesen sein.
Ja, den Aha-Moment gibt es oft. Was man dann oft sieht, bei, wenn man es am Computer hat, dass man halt ein paar Parameter anpassen muss oder so. Aber im Prinzip stimmt das, was man sich am Papier überlegt hat, schon meistens.
Und am Computer gibt es eigene Programme, die Sie dafür nutzen. Das ist nicht die Taschenrechnerfunktion.
Das ist nicht die Taschenrechnerfunktion, ja.
Was tun diese Programme? Wie schaut das aus?
Das nennt sich numerische Programme. Das heißt, die versuchen, Funktionen numerisch zu approximieren, also irgendwie abzubilden, einfach mit Zahlen und dann halt entsprechend damit rechnen.
Sie haben es schon angesprochen, Sie haben unter anderem eine Möglichkeit gefunden, damit, so wie ich es verstanden habe, nierenkranke Menschen Arzneimittel zielgerichteter bekommen können. Mhm. Wie funktioniert das im Hintergrund? Wie erklären Sie uns bitte am besten das ganze Projekt vom Beginn der Idee über den Aha-Moment bis zu den jubelnden nierenkranken Menschen, denen es jetzt besser geht.
Also der Beginn des Projekts war eigentlich, dass bei Nierenkranken ganz viele regulatorische Prozesse wegfallen, die die Niere übernimmt. Und das führt zu ganz großen pathologischen Veränderungen im Körper. Und im Wesentlichen ist es so, dass Nierenpatienten, dass man die Niere zwar ersetzen kann, aber die sterben dann gar hauptsächlich an Gefäßverkalkungen, während sie poröse Knochen kriegen. Das heißt, irgendein Mechanismus sorgt dafür, dass das Knochenmaterial aus den Knochen rauskommt und sich in den Gefäßen anlegt und daran sterben die Nierenpatienten. Und das ist so ein extrem hochdimensionaler Prozess, der da abläuft. Da gibt es ganz viel Einflussgrößen, Störfaktoren. Man kann mit unterschiedlichsten Medikamenten versuchen, das irgendwie zu regulieren oder aufzuhalten. Und dadurch, dass das so hochdimensional ist, wird halt viel probiert, weil es schwierig ist, das am Papier hinzuschreiben. Und unsere Idee war, wir versuchen da ein Modell zu machen, wir können das durchsimulieren und dann können wir simulieren, was passiert, wenn man die eine Medikamentengabe gibt oder was passiert, wenn man in die Diät eingreift. Wann gibt es unterschiedliche Zeitpunkte, wo man mit welcher Methode am besten eingreift. Und das ist was, das kann man in der Klinik nicht machen. Ich kann nicht einem Patienten 2 Jahre lang das geben und dann sagen, doch ein Blödsinn, ich hätte vor einem Jahr die Diät anpassen müssen, während wenn ich praktisch einen Patienten am PC habe, kann ich mit dem machen, was ich will. Also ich kann die unterschiedlichsten Behandlungsmethoden ausprobieren. Und im Zuge dessen hat sich ergeben, dass man tatsächlich ein Medikament, das sehr starke Nebenwirkungen hat, die Patienten nehmen es nicht gerne, dann wird unheimlich schlecht und Erbrechen ist da ganz eine häufige Nebenwirkung, nicht 7-mal die Woche gibt, sondern das 3-mal die Woche reicht.
Okay.
Und das haben wir in einer großen Patientenpopulation in den USA an 20.000 Patienten jetzt tatsächlich zeigen können. Also das ist
das
validiert.
Heißt, denen, die Nebenwirkungen werden dadurch vermutlich auch stark verringert.
Genau.
Was ich daraus höre, heißt ja auch, dass hinter jedem Medikament, hinter jeder Mahlzeit, die jemand isst, irgendwas Mathematisches steckt. Oder?
Ja.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Bitte bringen Sie Licht in mein Dunkel.
Also wenn, bleiben wir bei diesem Knochenstoffwechsel, wenn wir einen Milchkaffee trinken in der Früh, dann kriegt der Körper eine ganze Menge Kalzium ab und das ist etwas, was der Körper so konstant wie möglich halten muss, weil es einfach viele physiologische Prozesse gibt, die ganz essentiell von Kalzium abhängen, sei es jetzt die Nervenübertragung oder Muskelanspannung oder sonstige Dinge. Kalzium will konstant gehalten werden, jetzt kriegt er eine Ladung Kalzium, was macht er damit? Irgendwie muss er es unterbringen. Und er kann es ins Gewebe reinschieben, er kann es ins Knochen reinschieben, die Niere kann es ausscheiden oder die Niere kann es wieder reabsorbieren. Das können wir mathematisch abbilden. Also wir können abbilden, der kriegt eine Ladung Kalzium und mit unterschiedlichen Mechanismen, in welche Bereiche geht dieses Kalzium hinein.
Und die Mechanismen sind das, was man quasi berechnet. Und das, die Menge an Kalzium ist sozusagen eine Fixgröße sozusagen.
Die Menge an Kalzium kann ich vorgeben und kann sagen, okay, jetzt kriegt er eine Ladung Milchkaffee. Die Mechanismen selber sind die gängigen Theorien, die wir haben in der Medizin, die sind einfach abgebildet.
Okay, man weiß, der Magen nimmt, macht aus dem Milchkaffee dieses und jenes.
Genau.
Und dann?
Und dann kann man das verfolgen, was passiert mit dem Kalzium über die Zeit.
Alles klar, okay.
Was auch immer spannend ist, dass man sieht, dass die gängigen Theorien nicht funktionieren. Das kann ich auch mit einem mathematischen Modell, weil ich ja alles quantifizieren kann. Ich kriege dann als Ergebnis, das Kalzium müsste da sein. Wenn es nach einem Jahr in dem Patienten nicht dort ist, dann stimmt die Theorie nicht. Dann kann man neue Theorien aufstellen, wie die Mechanismen im Körper funktionieren.
Dadurch entsteht ja auch ein ganz spannender Blick auf unser Gesundheitssystem im Gesamten. Wie gut optimiert sind wir denn aus Ihrer Sicht schon? Oder wie oft wird mehr oder weniger ins Leere oder nicht optimal behandelt?
Es gibt ja diese Forschungsrichtung Präzisionsmedizin, wo es darum geht, dass man wirklich den Patienten behandelt aufgrund seiner genetischen Eigenschaften oder sonstiges. Solange man dort nicht ist, ist das einfach ein Gießkannenprinzip, das manchmal gut und manchmal halt schlechter funktioniert. Also man ist noch ein Stück weit weg von der.
Ein so ein Begriff, der da immer herumschwirrt, ist diese personalisierte Medizin, genau. Dass also jeder nicht die Gießkanne bekommt, sondern das bekommt, was für genau seinen Körper richtig ist. Was heißt denn das im Detail, in der Umsetzung? Muss es, um so eine personalisierte Medizin hinzubekommen, auch eigene Systeme mathematische geben, damit man sagt, okay, ich gebe diese Patientenparameter ein und weiß dadurch, wenn ich sie durch mein mathematisches Modell schicke, was rauskommen soll oder wie läuft das?
Genau, das wäre der modellbasierte Ansatz. Das wäre natürlich ideal. Wir haben ein Modell, wir haben die Mechanismen und sagen, der Patient ist da abgebildet, wir nennen den Patienten Avatar. Das heißt, wir haben praktisch den Patient im Computer drinnen, können da mitspielen und die optimale Behandlung finden. Das ist modellbasiert und dann gibt es noch datenbasiert, dass man einfach, wenn man sehr, sehr viel Daten hat, aus den Daten versucht rauszulesen, mit maschinellem Lernen, künstliche Intelligenz, bei welchen Patienten wird was am besten wirken.
Dieses maschinelle Lernen ist ja spannend. Sie arbeiten ja eigentlich ein bisschen Ihrer eigenen Abschaffung entgegen. Wenn die Maschine immer mehr lernt, immer genauer weiß, aha, so hätte die Frau Schapacher-Tilp das gemacht, dann war es das ja irgendwann. Oder was ist das, was ist Ihr USP?
Als Mathematikerin. Ich verstehe, was beim maschinellen Lernen passiert und kann die Ergebnisse interpretieren.
Also Sie können immer noch der Gegencheck sein, wenn der Computer was ausspuckt. Und Sie sagen, ah na.
Oh ja.
Dann Äpfel und ich wollte Birnen.
Genau. Also beim maschinellen Lernen ist ja nicht so, dass der Computer sagt, ich fange jetzt an zu lernen und kann dann alles, sondern das sind ja auch Algorithmen, die man dem Computer zur Verfügung stellt und er versucht, dann irgendwelche Parameter möglichst gut an die Daten anzupassen. That's it. Das ist im Wesentlichen nicht mehr. Dadurch, dass das so komplex ist, kann man es am Papier nicht mehr rechnen. Man gibt es der Maschine und die sagt, sie lernt das. Aber je nachdem, welche Algorithmen man dem Computer zur Verfügung gibt, kann das ihm besser oder schlechter funktionieren. Da muss man aufpassen beim Interpretieren.
Ich dachte immer, dass für maschinelles Lernen, dass damit primär Menschen vertraut sind, die ganz viel programmieren, die eher auf der IT-Seite daheim sind. Arbeiten Sie mit denen Hand in Hand oder ist das was, was sowieso nur MathematikerInnen machen?
Es ist ein bisschen ein unterschiedlicher Fokus zwischen dem, was die Mathematiker machen und dem, was die sagen wir mal, Anwender machen, die Informatiker machen. Aber im Prinzip arbeiten wir da Hand in Hand.
Es ist schon ein paar Mal gefallen, wie wir über den Arbeitstag gesprochen haben, dass Sie alleine da sitzen, sich das durchdenken. Ist das ein Job, in dem man sehr viel alleine arbeitet? Ist das ein Job, in dem es durchaus aber auch auf Teams ankommt, weil vielleicht eben Modelle, Projekte zu groß sind? Wie läuft das?
Das würde ich sagen, kommt auf das Projekt drauf an. Wenn man in der Anwendung ist, braucht man ein Team von Leuten, die aus der Anwendung kommen. Ich brauche einen Mediziner, der das in der Klinik umsetzt oder klinische Daten zur Verfügung stellt. Aktuell haben wir ganz frisch ein großes FFG-Projekt bekommen.
FFG ist die Forschungsförderungsgesellschaft.
Genau, da haben wir jetzt 4 Jahre Zeit, im maschinelles Lernen und Software- und Hardwareentwicklung zu investieren, viel Forschung zu investieren. Da ist sicher viel Zusammenarbeit mit Software, Hardwareentwicklung zum Beispiel.
Und überlegt man sich oft auch gemeinsam Lösungen, also auch vielleicht verschiedene MathematikerInnen, die sich gemeinsam ein Thema anschauen, oder ist das etwas, wo man sagt, okay, das ist nur mein Kopf und ich finde diese Lösung?
Also es gibt schon immer wieder Diskussionsrunden, die mich mit meinem Doktorvater über Jahre einmal in der Woche getroffen, wo wir halt eine Stunde lang über irgendwelche Themen geredet haben, auch immer in der Hoffnung, dass man irgendwelche Anreize kriegt und neue Denkanstöße kriegt. Ja, ich glaube, wenn man sehr, sehr eng zusammenarbeitet, dann trifft man sich einmal am Tag und redet, aber die Hauptarbeit ist allein am Papier.
Wenn man aber so stark abhängig ist davon, dass man irgendwann im Kopf auf eine Idee kommt, auf eine Lösung kommt, das ist ja schon eine Herausforderung. Was ist, wenn nicht?
Ja, das ist durchaus frustrierend oder kann durchaus frustrierend sein. Ich beneide da immer ein bisschen meinen Mann, der ist Sportwissenschaftler. Die gehen ins Labor, machen Messungen, dann kommt vielleicht nicht das raus, was sie wollen, aber sie haben Ergebnis. Also es kann durchaus sein, dass man 2 Jahre etwas arbeitet und es geht nicht auf.
Gibt es so Arbeiten unter Zeitdruck, wo man weiß, ich muss eine Lösung finden und sie kommt und kommt einfach nicht?
Ja, gibt's. Man kann immer Abstriche an die Lösung machen, dass man gerade bei Modellierung, Simulation oder maschinellem Lernen, dann bekommt man eine Lösung, die vielleicht nicht optimal ist. Wenn es wirklich sehr zeitkritisch ist, die gibt man dann halt ganz ungern aus der Hand.
Okay.
Aber man kann.
Ich stelle mir ja vor, dass jemand, der Lösungen suchen muss, der viel mit seinem Hirn arbeiten muss und der auf Optimierung von Prozessen bedacht ist, dass man davor auch nicht gefeit ist, versucht, die eigenen Prozesse irgendwann zu optimieren. Also wenn ich Ideen oder Lösungen kreieren muss, überlege ich mir 3-mal, ob ich noch eine Stunde länger wach bleibe am Abend und noch eine Serie schaue und besser früher schlafen gehe, damit am nächsten Tag vielleicht die schlaue Lösung kommt. Passiert das bei Ihnen? Selbstoptimierung?
Eigentlich nicht, ne.
Gibt es sowas wie Tagesverfassung?
Ja, natürlich. Es gibt Tage, wo wenig geht und es gibt Tage, wo mehr geht. Aber ich hätte da jetzt noch kein Muster für mich entdeckt, wann das besser funktioniert oder nicht.
Diese Geistesblitzmomente, die gibt es ja, oder? Wenn man so denkt, so, ich
ja,
hab's
die gibt's,
jetzt.
Die gibt's.
Das Grinsen von
die
einem
sind schön, an. Oh ja.
Ich würde mir vorstellen, das ist das, wofür man diesen Job macht. Aber ist es das wirklich oder wofür macht man es sonst? Was ist der Antrieb?
Ja, absolut.
Es ist ja zwiegespalten, wenn man die beiden Berufsfelder anschaut, die Medizinwissenschaftlerin und die Mathematikerin. Der Antrieb als Mathematikerin klingt mir nach einem auch egoistischen, dieser Moment. Der medizinische ist ein sehr selbstloser. Wo sind Sie mehr daheim? Schlagen beide Herzen in Ihnen?
Es schlagen beide Herzen in mir. Ich glaube, als Mathematiker ist man extrem vorsichtig mit den Dingen, die man sagt und die man hergibt, weil man gern die Sachen bewiesen hat oder optimiert hat. Da habe ich mir am Anfang extrem schwer getan in der Anwendung, wenn das einen wirklichen Impact hat auf ein Patientenleben, basierend auf meinen Simulationen, schwitzt man dann schon eine Zeit lang.
Rechnet man besser nochmal drüber.
Rechnet man noch ein paar Mal drüber.
Jetzt sind Sie ja der Optimalfall. Jemand, der für so Forschungsprojekte sowohl die mathematische Seite kennt, als auch sprechen kann wie eine Medizinerin und versteht, was da passiert. Ich nehme an, von Ihrer Spezies gibt es jetzt nicht Unmengen Menschen. Wie schwer tut man sich in so Projekten, wo man fachübergreifend zusammenarbeitet, eine gemeinsame Sprache zu finden?
Es ist ein Lernprozess. Es ist nie die Mathematik, die gemeinsame Sprache, sondern es ist immer in der Anwendung eigentlich.
War das ein Lernprozess, so als junge Mathematikerin, dass man gemerkt hat, aha, das muss ich mir aneignen, diese Ecke. Also Sie waren ja zuerst Mathematikerin und irgendwann dann kam die Medizinwissenschaft, auch da der Doktor dazu. War das aufgrund dieses Antriebs heraus, okay, ich möchte diese andere Sprache noch mehr sprechen, ich möchte das noch mehr verstehen?
Ja, du hast.
Welchen weiteren Faktoren, welchen weiteren Antrieb hat es sonst noch gegeben oder warum noch einmal?
Ich habe es einfach ein sehr spannendes Feld gefunden. Da war da intrinsisch motiviert, das zu machen.
Was ist spannend dran?
Dass man durch einen Blick von außen, wie man als Mathematiker hat, einen sehr großen Impact hat und auch kleine Dinge gut verbessern kann. Einfach durch diese Außensicht. Das trifft jetzt nicht nur die Medizin, es ist genauso Elektronik oder Softwareentwicklung, dass man manchmal, wenn man von außen draufschaut und die Dinge ja, mit einem anderen Blickwinkel sieht, dann man durchaus großen Impact haben kann.
Was gibt es für Themen, an denen Sie jetzt gerade noch arbeiten, wo Sie sagen, ja, da versuche ich eben noch mit meinem Blick von außen neue Lösungen zu finden, Modelle zu errechnen?
Also jetzt gerade aktuell mit unserem neuen Forschungsprojekt geht es zum Beispiel darum, ob man mit maschinellem Lernen diese automatisierte Testen optimieren kann, dass man Hardware als Modell hernimmt und das wiederum durchsimuliert.
Achso, wir sind jetzt in einem ganz anderen Feld.
Wir sind jetzt in einem ganz anderen Feld.
Jetzt langsam bin ich wieder mit an Bord. Okay, das Testen verbessern. Also um auch Ressourcen zielgerichteter einzusetzen.
Genau.
Alles klar. Das ist ja auch spannend. Sie arbeiten ja jetzt, wir haben viel über die Medizin, über die Gesundheit gesprochen, aber Sie arbeiten jetzt auch im Engineering-Fachbereich an der FH Joanneum. Was können Sie denn von TechnikerInnen, von ElektronikerInnen und so weiter lernen und was können die von Ihnen lernen?
Also der Engineering-Ansatz unterscheidet sich ganz klar vom mathematischen, dass man einfach eine Lösung findet, komme was wolle. Also vielleicht ist es nicht optimal, aber es gibt diese Lösung, das ist der Engineering-Ansatz. Während man in der Mathematik da wirklich sehr vorsichtig ist mit Lösung und optimaler Lösung und diesen Dingen. Das ist durchaus ein spannendes Setting.
Klingt ein bisschen so, als wäre es ein Setting gewesen, an das Sie sich erst gewöhnen haben müssen am Anfang.
Nicht unbedingt gewöhnen, aber es war spannend.
Gibt es weitere Forschungsbereiche, weitere Themen, wo Sie sagen, ja, da will ich in Zukunft noch dran forschen?
Also die aktuellen Forschungsthemen sind einfach genau die richtigen gerade für mich. Es geht jetzt um den Zusammenhang zwischen Modellierung und maschinellem Lernen. Ich denke, das wird die Zukunft sein und da wird es weitergehen in die Richtung.
Das heißt, so eine Forschungsbiografie ist nicht so ein Jobhopping in der Regel, sondern man geht eher tiefer und tiefer in ein Thema oder in irgendwelche Seitenstränge dieses Themas?
Ja, man baut sich ja das Know-how auf, auf dem man dann arbeitet und forscht und versucht da natürlich in die Richtung weiterzugehen.
Wenn man wie Sie an Modellen arbeitet, die offensichtlich das Leben von Menschen zum Positiven verändern können. Wie viel Stolz trägt man irgendwann mit sich herum?
Also wenn die erste Panik abgeklungen ist, dass da jetzt tatsächlich Patienten wegen einem Modell oder auch aufgrund des Modells behandelt wird, ist man schon sehr zufrieden.
Jetzt hören bei uns einige zu, die im Berufsleben vielleicht noch am Beginn stehen oder in ihrer akademischen Karriere am Beginn oder die vielleicht gar noch in der Schule sind und sich das anhören, die Mathematik auch interessiert. Wie viel hat Ihr Beruf noch mit dieser Mathematik, die wir aus der Schule kennen, zu tun?
Die Mathematik selbst hat mit der Mathematik aus der Schule sehr wenig zu tun. Also Schulmathematik ist Rechnen und Mathematik, da geht es um Wesentliche, um Strukturen. Das heißt, die Schulmathematik als solche ist dann immer relevant. Oder ist die eine gute Basis, damit man darauf aufsetzt.
Wie kann ich dann herausfinden, dass das auch ein Fachbereich ist, der für mich gut sein kann, in dem ich gut aufgehoben bin?
Wenn man es spannend findet, denke ich, wenn einem das liegt und wenn man die Idee hat, das ist eigentlich ziemlich cool, dass ich alles beschreiben kann und durchrechnen kann, dann ist man da sehr gut aufgehoben.
Wie finde ich heraus, dass mir das liegt, wenn ich es eben in der Schulmathematik ja nicht herausfinden kann? Wie war das bei Ihnen?
Also ich habe eben ein Mathematikbuch bekommen, Analysis 1, das ist so eine der Grundvorlesungen und ich habe das einfach wunderschön gefunden. Wenn einem die Schulmathematik liegt, ist das schon einmal, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, dass einem Mathematik liegen könnte und sonst kann man es eh nur ausprobieren.
Gibt es Eigenschaften, wo Sie sagen, ja, wenn das jemand mitbringt, dann ist er bei uns schon mal nicht falsch. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Logisches Denken würde ich glauben, dass das wichtig ist und möglicherweise Beharrlichkeit.
Ja.
Welche Ergänzungen gibt es?
Neugier. Und man braucht schon ein gutes Stück Selbstmotivation, dass man das jetzt wirklich lösen möchte und sich da rein verbeißen kann.
Nach dem Gespräch würde ich auch vielleicht noch Frustrationstoleranz dazu fügen?
Ja, das gehört auch dazu sicher.
Wie groß ist denn die MathematikerInnen-Community in Österreich? Wie viele Menschen beschäftigen sich mit diesem Fachgebiet?
Es gibt sicher ein paar in der Privatindustrie, die meisten sind auf den Universitäten.
Aber wir reden eher von einer überschaubaren Anzahl an Menschen?
Wir reden von einer überschaubaren Anzahl an Menschen und überschaubarer Anzahl an Studierenden, ja.
Wie schaut ein guter Tag bei Ihnen als MathematikerIn aus?
Also der ideale Tag ist, dass ich ein Problem lösen konnte, dass ich das kommunizieren konnte mit meinen Forschungspartnern. Vielleicht, dass ein Paper publiziert ist und durchgeht. Dass die Lehre gut geklappt hat, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich durchgedrungen.
Das ist ja ein spannender Aspekt. Sie forschen ja nicht nur, Sie lehren auch eben am Engineering Department. Wie schwer ist es oder wie leicht fällt es Ihnen manchmal, diese komplexen Lösungen auch an angehende Profis zu vermitteln?
Wenn ich schaffe, meine Begeisterung für die Mathematik zu vermitteln, dann habe ich, denke ich, mein Hauptziel erreicht, weil dann beschäftigen sie sich selber damit, im Idealfall, oder sie sehen, dass es extrem nützlich ist, dass sie gerade im Engineering-Bereich geht, nichts ohne Mathematik.
Wir gehen langsam aber sicher ins Finale dieses Gesprächs. Abschließend würde mich noch interessieren, fernab des streng Beruflichen, Mathematikerin ist ein Job, der im klassischen Smalltalk sicher spannend ist. Also wenn jemand fragt, irgendwo, den man neu kennenlernt, und was machst du so? Bei mir als Moderator entsteht da automatisch ein Gespräch, ob ich das jetzt spannend finde selbst oder nicht, sei dahingestellt, aber es entsteht ein Gespräch. Wie ist das, wenn man sagt, ich bin Mathematikerin?
Also zu 90% würde ich sagen, ist die Antwort, ich war so schlecht in der Schule. Und das ist einfach.
Das Gespräch ist beendet. Und was machst du so? Und dann ist man wieder bei dem anderen.
Ja, genau.
Okay. Wir haben jetzt ganz viel über Mathematik und über verschiedene Anwendungsfälle dafür gesprochen. Jetzt gibt es nochmal die ganz kompakte Zusammenfassung, warum Forschung auf diesem Gebiet wichtig ist.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
Also rein, wenn wir von der Anwendungsseite kommen, dann gibt es immer mehr Methoden, um Daten zu generieren. Es gibt immer feinere Messmethoden, um irgendwelche komplexen Prozesse zu vermessen. Dazu braucht man dann die mathematische Modellierung oder datenbasierte Anwendungen wie maschinelles Lernen, damit man mit diesen Methoden überhaupt was anfangen kann. Das wird in den nächsten Jahren ganz, ganz stark steigen. Wenn man mathematische Modellierung in PubMed eingibt, dann sieht man, dass das exponentiell gewachsen ist die letzten 10 Jahre, einfach weil die Möglichkeiten rundherum in den Anwendungen so gestiegen sind, dass man wirklich viel Daten hat und viel Wissen, um das anzuwenden. Das heißt, es wird immer wichtiger werden, diese mathematischen Methoden zu erforschen und mit den mathematischen Methoden zu arbeiten.
Ich möchte an der Stelle meine Mathelehrerin 5 Minuten vor Ende der Schularbeit zitieren. Jetzt bitte langsam ans Fertigwerden denken. Ja, das tun wir. Vielen Dank für die Erklärungen und für die Infos, Gudrun Schapacher-Tilp.
Danke sehr.
Und danke auch euch fürs Zuhören, fürs Mitdabeisein. Wenn euch das interessiert hat, dann gerne auch an Freunde, die das interessieren könnte, weiterschicken diese Folge und bitte auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, unbedingt diesen Podcast bewerten. Das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank fürs Mitdabeisein. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.